Also ihr lest Gottes Wort, Psalm 19 aus der Genfer Übersetzung. Den Vorsänger, ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen kund. Ohne Sprache und ohne Worte und ihre Stimme wird nicht gehört. Ihre Stimme geht aus ins ganze Land und ihre Rede bis ans Ende der Welt. Dort hat er der Sonne ein Zelt gemacht. Und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen die Bahn. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht die Einfältigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Herzen, die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Die Verordnungen des Herrn sind wahrhaft, allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie erleuchtet, und wer sie beobachtet, dem wird reicher Lohn. Verfehlungen, wer kennt sie? Sprich mich los von den Verborgenen. Auch vor den Übermütigen bewahre deinen Knecht, dass sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unschuldig sein und frei bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser.
Herr, sprich du tief in unser Herz durch dein Wort. Lass es auf fruchtbaren Boden fallen und lass durch deinen Heiligen Geist uns heute Morgen verstehen, was du zu uns sagen möchtest. Amen. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe, das wissen wir heute gar nicht mehr, was das genau ist, denn das kommt aus einer ganz anderen Weltvorstellung noch raus, wo man noch nicht hier Sonden ins All geschossen hat und wusste, dass die Erde ein Planet ist und rund ist, sondern wo man sich das ganz bildhaft vorgestellt hat, die Erde als Fläche und oben drüber das große Gewölbe des Himmels. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk deiner Hände ist. Spannend! Die Herrlichkeit Gottes wird verkündet in aller Klarheit und Kraft und keiner sagt was. Da wird kein Bibeltext gelesen, da wird nicht gepredigt, da werden keine großen theologischen Weisheiten irgendwie klar erklärt, sondern die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Da fällt mir auf, dass ich die ja eigentlich, also die Himmel ist ja interessant, ne, aber dass ich den Himmel doch jeden Tag eigentlich sehe. Jeden Tag irgendwann mal drunter spazieren gehe, mal ist er grau verhangen, mal ist er strahlend blau, mal scheint die Sonne, mal weniger. Das fällt mir ja oft gar nicht so groß auf. Ne? Ich geh da drunter so rum und ärgere mich vielleicht noch, wenn was runterkommt von oben. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Da bekomme ich oft gar nichts davon mit. Und dann Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Das fällt mir jetzt wieder neu auf. Ich habe euch da ein Bild hingemacht, auch wenn es jetzt ein bisschen dunkel ist da vorne. Das hat meine Frau fotografiert aus unserem Wohnzimmerfenster raus. Wir haben jetzt seit Oktober eine neue Wohnung mit einer ganz, ganz tollen Panoramasicht nach Osten rüber, so von Hallwangen bis nach Schopfloch rüber. So die ganze Breite sehen wir aus unserem Wohnzimmer. Ja, und das ist die Richtung, wo dann morgens die Sonne aufgeht. Und das ist gewaltig. Und um bestimmte Zeiten, da taucht unser ganzes Wohnzimmer in ein total goldenes Licht. Also das glaubt ihr gar nicht, was für Farben das überhaupt hat. Dieses Spiel miteinander. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Wobei ich ehrlich zugeben muss, so habe ich dann auch noch nie drüber gedacht. Ja? den Bräutigam. Ich meine, vielleicht liegt es daran, dass ich ein Mann bin und wenn ich dann über Schönheit nachdenke, dann doch eher an die Braut als an den Bräutigam. Außerdem ist im Deutschen die Sonne, wobei ich habe vorher übrigens extra nachgeguckt, im Hebräischen ist es auch die Sonne. Also es ist interessant, dass er auf dieses Bild kommt mit dem Bräutigam. Und wann der Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, was der vorher in der Kammer gemacht hat, das könnt ihr euch jetzt selber ausdenken. Und warum er da strahlend heraustritt aus dieser Kammer und warum das ein Vergleich ist, wie die Sonne aufgeht am Morgen, die dann verkündet die Herrlichkeit des Herrn. Und das sehe ich aus meinem Wohnzimmer. Aber fällt mir ehrlich gesagt selten auf, wie viel da eigentlich über Gott drin steckt. Nun, zum Teil liegt es sicher mit dran, dass es nicht mein Stil ist. Und wir haben letztes Mal ja angefangen, darüber zu reden, dass ganz verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Stilen zu Gott kommen. Und heute Morgen reden wir ganz besonders über diese Leute. Auf unserem Kompass von letzten Mal heißt es der sinnliche Stil. Also ihr habt das vielleicht noch im Kopf, ihr habt da so ein Bild bekommen. Jetzt ist meine Fernsteuerung abgestürzt. Mal sehen, ob sie sich wieder verbindet. Dann zeige ich euch das Bild. So sieht es aus. Genau, und wir sind heute oben, heute ganz da oben in der Ecke, wo sinnlich steht, was nichts anderes heißt, als da geht es um Leute, die Gott ganz besonders dadurch nahe kommen, dass sie mit allen Sinnen genießen, was erfahrbar ist von Gott. Das ist nicht mein Stil, das gebe ich offen zu, denn auf diesem Rad da sind 9 verschiedene Richtungen abgebildet und eine davon ist meine, welche, das erfahrt ihr dann schon noch in den nächsten Wochen irgendwann. Das ist nicht schlecht, dass ich einen anderen Stil habe, aber der hier hat auch ganz viel Gutes und es gilt neu zu entdecken, was da drin steckt. Das haben wir uns ja vorgenommen für die nächsten 9 Wochen. Was ich mir erwarte ein bisschen von den nächsten 9 Wochen sind eigentlich 2 Dinge. Zum einen, dass wir uns alle die Augen geöffnet werden für die vielen anderen Arten wie Menschen um uns her, Gott nahe zu kommen. Weil man oft so die Tendenz hat zu sagen, ich habe so mein Ding, wie ich Gott nahe komme und alle anderen müssen das auch so machen, sonst sind die keine guten geistlichen Christen. Ja? Ich weiß, wie es geht, ja? Und der andere macht es nicht so, also ist da irgendwie, da läuft was falsch bei dem. Ich hoffe, dass wir davon wegkommen in den nächsten 9 Wochen und feststellen, dass es ganz, ganz viele bunte Arten gibt, Gott nahe zu kommen. Dinge, die Gott in Menschen hineingelegt hat und die gut und richtig sind. Ich sage gleich dazu, jeder von diesen 9 Stilen hat auch seine Schwächen, hat auch seine Gefahren, wenn man es übertreibt. Jeder davon, auch deiner, ja. Aber es sind von Grund aus sind es zunächst mal gute Dinge, die Gott angelegt hat. Das ist das eine, was ich mir wünsche, dass wir das neu entdecken. Vielleicht auch unseren Horizont weiten lassen. Vielleicht auch ein Stück weit dazulernen von anderen. Ja, ich kann mich da auch mal wieder neu begeistern lassen jetzt. Und vielleicht gucke ich morgen früh den Sonnenaufgang ganz anders an. Ehrlich gesagt, ich habe ihn heute Morgen schon ganz anders angeguckt. Also, naja, ich habe heute Morgen den Bräutigam entdeckt, ne? Wie er aus seiner Kammer rauskommt. Was mir jetzt normalerweise von meinem Typ her nicht so auffällt. Das ist das eine. Ich hoffe auch, dass ganz viele Menschen entdecken, dass das, was dir, der Stil, der dir eigentlich liegt, dass das eine gute und legitime Art ist, zu Gott zu kommen. Und dass, wenn du vielleicht immer versucht hast, andere Menschen nachzumachen und sagen, die kommen Gott so nahe, indem sie das und das tun. Und ich mache das auch mit und irgendwie passiert bei mir nichts. Und du dich vielleicht gefragt hast, ob du kein guter und richtiger Christ bist oder was da falsch läuft in deinem Glaubensleben, dass du das vielleicht einfach auch neu annehmen kannst. Dass deine Art, zu Gott zu kommen, eine gute Art ist, zu Gott zu kommen. Denn zu Gott kommen ist immer gut, egal aus welcher Ecke und Richtung man zu ihm kommt. Ja, und dann sind wir wieder am Wohnzimmerfenster. Es gibt Menschen, die haben eine besondere Antenne für solche Dinge. Die sehen den Bräutigam, wenn die Sonne aufgeht. Ganz ehrlich, Petra, als du vorher über dein Foto geredet hast, du hattest mir das schon mal erzählt, aber ich hatte es wieder vergessen und als ich gestern das Foto angeguckt habe, ist mir das mit dem weißen Kreuz nicht aufgefallen. Ich meine, dass die Sonne dahinter steht, ja, aber so dieses Bewusste, wow, das ist ja ein Kreuz, das habe ich jetzt auf den ersten Blick nicht so wahrgenommen, ja. Aber es gibt Leute, die haben eine Antenne für sowas, zu denen redet sowas, denen fällt es auf sowas und die sehen da drin Gottes Reden und spüren sich dadurch Gott näher gebracht. Und das ist was Tolles, wenn man das kann. Das muss nicht jeder können. Andere kommen Gott auf andere Weise. Aber es ist was Schönes, wenn man Gott da entdecken kann. Denn, und das sieht man ja dann auf diesem Foto, die Himmel, die sind ja drauf. Ne? Und die Sonne, die ist mit drauf. Verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und manchmal merkt es einfach keiner. Das muss nicht nur der Himmel sein. Das muss auch nicht nur die Natur sein. Wobei manche Leute, das habe ich letztes Mal schon gesagt, manche Leute ja von einem Waldspaziergang mit den gewaltigsten Gotteserlebnissen heimkommen können. Und ich sage das jetzt gar nicht irgendwie, um das lächerlich zu machen, ja? Überhaupt gar nicht. Das ist was Tolles, wenn man rausgehen kann und in der Natur Gott begegnen kann. Ich kann das nur bewundern, denn bei mir ist ein Waldspaziergang ein Waldspaziergang, ja? Das kann ein Bild sein, hier. Was das mich neu anspricht, ja? Wo die graue Maserung um den Mund rum plötzlich eine Bedeutung bekommt, weil Gott es gebraucht, um in mein Herz reinzusprechen. Das können Dinge sein, die ich mit anderen Sinnen erfassen kann, da reden wir gleich noch drüber. Und es gibt immer und immer wieder Menschen, die das ganz stark erleben, weil Gott ihnen eine Antenne dafür gegeben hat, weil Gott es in dich hineingelegt hat, dass du kreativ bist und mit offenen Augen und mit wahrnehmenden Sinnen durch diese Welt gehst, mehr als andere das vielleicht können. Ich weiß nicht, von wem von euch der Name Henry Nouwen ein Begriff ist. Der Mann ist Theologe, deswegen ist er mir ein Begriff, oder war Theologe, inzwischen lebt er nicht mehr, Holländer, und war ein ganz berühmter Theologieprofessor an der Yale University in den USA. Das ist eine der größten und höchstgestellten Universitäten im Land dort oder überhaupt eigentlich auf der Welt. Also da Professor zu sein, das ist schon was, ja? Der war unterwegs auf Vortragsreisen, was man halt als Professor so tut. Es war ziemlich anstrengend, an vielen Orten unterwegs, hat viele Vorträge gehalten und kam nach Hause völlig fertig und erschöpft und hat im Büro einer Freundin an der Wand ein Bild gesehen, das er eigentlich schon tausendmal gesehen hatte. Nicht das Original. Das Original hängt in der Eremitage in St. Petersburg, aber eine Kopie zumindest davon, von einem ganz berühmten Bild von Rembrandt. Das heißt, die Rückkehr des verlorenen Sohns. Vielleicht lag es daran, dass er eben gerade auch zurückgekehrt ist an dem Tag, als er es gesehen hat. Jedenfalls hat es plötzlich in sein Herz hineingesprochen. Er schreibt, Rembrandts Umarmung hat sich meiner Seele viel tiefer eingeprägt als jeder andere vorübergehende Trost und Zuspruch. Seine Umarmung hat mir Zugang zu einer ganz anderen Ebene eröffnet, die tief unterhalb von all dem Auf und Ab seines betriebsamen Lebens liegt. Und das entspricht der bleibenden Sehnsucht des menschlichen Geistes. Die Sehnsucht nach einem bleibenden Zuhause, die Rembrandts Bild bewusst gemacht hatte, verstärkte sich. Und irgendwie wurde mir der Maler selbst zu einem treuen Gefährten. Die scheinbar unbedeutende Begegnung mit einem von Rembrandts Meisterwerken löste in mir ein langes Abenteuer aus. Es führte mich zu einem neuen Verständnis meiner Berufung und gab mir neue Kraft, sie zu leben. Da guckst du dieses Bild an, so gut man das da vorne kann, oder gehst mal nach St. Petersburg und guckst das im Original an. Das ist riesengroß, dieses Bild. Das ist ein riesengroßes Wandgemälde. Ich glaube, das ist größer als der Mona ihr Quilt. Im Original, hat ganz starke plastische Farben, bringt natürlich eine der stärksten biblischen Geschichten zum Ausdruck, nämlich den Moment, als der verlorene Sohn heimkommt, ganz emotional, natürlich verpackt in die Bildersprache von Rembrandt aus einem ganz anderen Zeitalter. Du guckst dir das an und vielleicht sagst du, ja, das ist interessant, wie er das rübergebracht hat, dieser Blick, den der Vater drauf hat. Da gibt es Vergrößerungen im Internet, wo nur die Augen des Vaters zeigen. Das ist stark, dieser liebevolle Blick von dem Vater. Das ist stark zu sehen, wie Rembrandt das verstanden hat, die Geschichte, auch wie er es reinbringt in seine Zeit. Aber es ist zunächst einmal, und es bleibt dann auch, ein Bild über eine biblische Geschichte. Zu diesem Mann hier hat es viel mehr gesprochen. Der hat dieses Bild angeschaut und plötzlich hat Gott zu seinem Herzen geredet. Ein neues Verständnis meiner Berufung, schreibt er. Und das schreibt er nicht so einfach dahin. Denn irgendwas ist passiert in dem Herrn Theologieprofessor, der anschließend seinen hochbezahlten Posten an der Yale University an den Nagel gehängt hat und fortan Dienst in der Gemeinschaft von geistig behinderten Erwachsenen getan hat. Gott hat zu ihm geredet durch dieses Bild. Das kann keiner nachvollziehen. Du kannst vor diesem Bild stehen und stundenlang suchen, was das jetzt war. aber der hatte eine Antenne und Gott hat es gebraucht, um durch dieses Bild zu ihm zu reden. Wenn du ungefähr 500 Jahre zurückschaust in der Kirchengeschichte, da ist was ganz Dummes passiert. Das war so die bewegte Zeit von Martin Luther. Da haben wir ja jetzt dann 2017 das 500-jährige Jubiläum. 1517 war ja so das große Glaubenserlebnis Martin Luthers dann auch. Und da hat er die Thesen angenagelt und alles. Und in der darauffolgenden Zeit ging es ja ziemlich stürmisch so. Na, Luther ist dann bis vor den Kaiser, dann wurde für vogelfrei erklärt, musste sich jahrelang verstecken auf der Wartburg, hat in der Zeit glücklicherweise dann die Bibel übersetzt. Da profitieren wir ja heute noch davon. Aber gleichzeitig lief ja in Wittenberg das Ganze auch weiter, denn Luther hat seine Gedanken ja nicht allein gehabt, sondern er hatte ja Freunde, die mit ihm da unterwegs waren in dieser Reformationszeit. Und während Martin Luther dann weg war, haben die so im Eigenbetrieb so manches dann weiter am Laufen gehalten. Die haben weitergedacht, ja, was heißt es denn jetzt konkret, all das Neue zu leben? Und in manchen Dingen sind sie ganz ehrlich gesagt auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Da war zum Beispiel einer der großen Führer dieser Reformationsgemeinschaft, das war Andreas Karlstadt. Wenn man sein Leben so ein bisschen studiert aus heutiger Perspektive, könnte man sagen, fast so ein früher Pfingstler. Also der hat ganz, ganz viel auch entdeckt über Heiligen Geist und dass Gott heute noch Gaben gibt und alles. Aber eines seiner unrühmlichen Aktionen war, dass er sich daran festgemacht hat, dass im katholischen Bereich natürlich viele Heiligenbilder da waren. Und die Bilder in den Kirchen zum Teil dann angebetet wurden von den einfachen Leuten. Das muss man euch sehen, die einfachen Leute, und das muss man auch immer dran denken, die haben bis zur damaligen, zu dem Zeitpunkt damals immer den kompletten Gottesdienst auf Lateinisch gehört. Ja? Die Messe wurde auf Lateinisch gelesen, da haben die kein Wort verstanden, das hat man halt gesagt, das muss so sein, weil Gott es so will. Und das Lesen und Schreiben konnten sie nicht, eine Bibel hatten sie sowieso nicht und gleich gar nicht in deutscher Sprache. Und das Einzige, was diese einfachen Leute hatten, um überhaupt einen Zugang zum Evangelium zu haben, waren diese Bilderdarstellungen in den Gemeinden. Deswegen gibt es auch überall noch diese Kirchenfenster, ne? Mit all den Bildern und so. Das war die Bibel der einfachen Leute damals. Das ist oft dann missverstanden worden, ja? Und da hat man dann angefangen, Bilder anzubeten. Und dann gab es alle möglichen heiligen Bilder natürlich auch. Und Karlstadt hat gesagt, lasst uns Schluss machen, das ist Götzendienst. Ab jetzt schmeißen wir das alles raus. Und die sind durch die Kirchen gezogen und haben die gesamten Kunstwerke verwüstet. Und haben es alles rausgeworfen und gesagt, das Götzenzeug brauchen wir nicht. Wir brauchen das rein, die reine Kirche des reinen Wortes. Und was anderes gibt es nimmer. Luther war entsetzt, als er es gehört hat. Viele Menschen waren entsetzt und haben sich von den neuen Erkenntnissen abgewandt, als sie das gesehen haben. Also es war nicht unbedingt sehr hilfreich, was er gemacht hat. Das Tragische, was geblieben ist, ist, dass das im protestantischen Bereich immer so ein bisschen doch im Hinterkopf geblieben ist. Dass das alles mit der Kunst und so, dass das alles sinnlich wahrnehme, ja nicht das wirklich wahre Geistliche ist. Sondern das wirklich wahre Geistliche immer nur da stattfindet, wo Wort und Gebet da ist und das andere alles irgendwie so weltliche Dinge sind. Tragisch eigentlich, wie viel damals verloren ging, auch mit diesen Gedanken. Wenn wir mal in die Bibel reinschauen, dann stellen wir ganz schnell fest, dass unser Gott ein Gott ist, der ganz, ganz viel arbeitet mit so sinnlich Erlebbarem, was uns nicht überraschen sollte, denn schließlich hat er unsere fünf Sinne ja erfunden. Und da liest du dann Bücher, wie zum Beispiel beim Hesekiel, das ist so einer, wo das immer ganz toll zum Ausdruck kommt. Wenn du mal seine Visionen liest, ne? Der Hesekiel, der steht mittendrin, ne? Der bekommt von Gott keine theologische Abhandlung oder sowas, sondern der steht mittendrin und der fühlt den Wind und der sieht die Blitze und hört den Donner, der begegnet allen möglichen Kreaturen und steht vor dem Thron, der leuchtet wie ein Saphir, der hört die Flügelschläge. Das wird gar nicht erklärt, von wem genau. Aber sie sind jedenfalls mit wie rauschende Wasser und lautes Dröhnen. Der bekommt eine Buchrolle zu essen, nicht zu lesen, sondern zu essen. Ja? Und die schmeckt süß wie Honig. Und am Ende dieser Visionen ist er völlig überwältigt von all den Sinneseindrücken, die hier auf ihn einströmen. Wenn das weiter Kapitel 10, da kommen dann glühende Kohlen und die Hitze lässt sich wirklich fühlen. Strahlendes Licht, laute Geräusche, Wolken füllen den ganzen Tempel. Man riecht das Ganze auch. Räder schimmern wie Türkis, das sind Engel mit vier Gesichtern, die auftreten. Oder blätter mal ganz viel weiter, dann landest du dann irgendwann hinten in der Offenbarung und allein da im ersten Kapitel begegnet Johannes Jesus. Und das ist nicht bloß nett, ich habe mal wieder Jesus gesehen, sondern er schreibt dann von der Stimme wie von einer Posaune, das ist extra für den Siegbert ein Vers drin, genau, Haar weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, Augen wie Feuerflammen, Stimmen wie großes Wasserrauschen, ein Gesicht, das leuchtet, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und ihr seht, wie greifbar, wie plastisch, wie sinnlich erfahrbar das wird für den Johannes. Und wieder, das löst was aus. Ehrfurcht und Staunen. Johannes fällt zu seinen Füßen wie tot. Unser Gott arbeitet ganz, ganz viel mit diesen Sinneserfahrungen. Und die gute Nachricht ist noch heute, dass Gottes Nähe durchaus mit allen Sinnen erfahrbar ist, wenn man die Augen öffnet und die Ohren öffnet. Und wenn man seine Antenne einschaltet und ganz besonders Menschen, denen Gott so eine feine Antenne dafür gegeben hat. Wenn du dich mit hineinnehmen lässt in das Erleben mit Gott. Und dann schaust du in die Bibel und in die Kirchengeschichte und du stellst fest, wie alle Sinne gebraucht werden, angefangen beim Hören, welche große Rolle Musik immer spielt in den Psalmen. Und dann liest du Psalm 150, wo die ganzen Instrumente aufgezählt werden, die zu Gottes Ehre gespielt werden. Und da gehst du weiter und du siehst, wie viel der größten Musik überhaupt auf dieser Welt produziert wurde zur Ehre Gottes. Durch alle Jahrhunderte hindurch, ja? Die großen Musiker waren fast immer dann die Christen, die zu Gottes Ehre gespielt haben. Und dann liest du Dinge wie Händel, der hat eine ganze Abhandlung geschrieben über die Transzendenz der Tonarten. Was genau das ist, das müsst ihr dann selber nachlesen. Und er schreibt davon, wie Stücke mit 5, 6, 7 und 8 Kreuz ganz besonders in den Himmel bringen. Also nicht wörtlich, sondern beim Hören hineinversetzen in den Himmel. Der hat Listen drin, wie Musik ganz unterschiedlich wirkt, wie G-Moll dann Eindringlichkeit und Eifersucht beschreibt. Und das hört man dann raus, sagt Händel, aus G-Moll-Stücken. Und E-Moll dann eher nach Trauer und Klage klingt. G-Dur nach hellem Sonnenlicht und grünen Weiden. Und F-Moll nach Düsterkeit und Niedergeschlagenheit. Ja? Also ich höre das nicht immer unbedingt alles raus, ja? Vor allem bin ich nicht einer der Menschen, die sich ein Musikstück anhören und wissen, in welcher Tonart das geschrieben ist. Ja, ich finde es genial, wenn jemand das hören kann. Aber Gott gebraucht diese Dinge, ja? Und die lösen was aus in Menschen, die dafür ein Gespür haben. Bis hin zu ganz großen Dingen, einfach wie Stichwort Händel, dann als dann das Halleluja gespielt wurde, selbst der König dann so hingerissen wurde, dass er gar nicht anders konnte, als aufzustehen. Seither ist es dann in ganz vielen Orten üblich, dass wenn das Halleluja gespielt wird, dass man dann aufsteht. Weil das so mitreißend ist, diese Musik. Weil es was auslöst und Gott dadurch reden kann. Und weil es ein Zugang zu Gott werden kann. Nicht sein muss. Für manche ist es einfach nur Musik, vielleicht schöne Musik, vielleicht nett deine Musik, was auch immer, aber es kann ein ganz wunderbarer Zugang zu Gott sein. Stichwort Sinne, das Riechen, das ist übrigens keine Zigarette, sondern das ist ein Weihrauchstäbchen. Und wenn du jetzt gleich an die orthodoxe Kirche oder sowas denkst, liegst du zunächst mal völlig falsch, denn Weihrauch taucht in der Bibel ganz viel auf. Da war das ganz normal, wenn man Gott geehrt hat, da hat es zugehört. Ja? Wenn man die Rezepte liest von Salböl angefangen, ne, was da alles drin war, wie gut es gerochen hat. Ihr könnt nachher, wenn ihr wollt, mal gucken, wir haben zwei neue Salbölfläschle, weil ich habe euch ja vor ein paar Wochen erzählt, dass das da irgendwie eingefroren ist oder so. Da hinten, wo es wärmer ist, auf dem Heizungsschaltkasten stehen zwei drauf, bereit für unser Gebetsteam. Wenn ihr wollt, könnt ihr die nachher mal aufmachen und dran riechen, aber bitte nicht ausleeren. Das eine riecht nach Myrrhe und das andere riecht nach Weihrauch. Die riechen gut, sage ich euch, ja? Und es hat dazugehört, dass es ein Teil von dem war, wenn man zu Gott gekommen ist, das roch schon gut, ja? Und dann war da der Rauch, der aufstieg, kommt in der Bibel immer wieder vor, symbolisch für die Gebete der Menschen. Da konnte man das richtig sehen und riechen und sich vorstellen, wie man jetzt zu Gott kommt mit all dem. Im 2. Korinther ist das der Lebensduft, der Leben verheißt, durch den Gott mit Christus die Welt erfüllt hat. Und das kann man sich dann richtig reindenken in solche Sache. In der Physiologie hat man inzwischen nachgewiesen, dass Düfte die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit schärfen. Ja? Also das hat eine Auswirkung, nicht bloß auf meine Nase, wenn ich was Gutes rieche, sondern darüber hinausgehend. Ja? Und vielleicht haben wir da einiges verloren, dadurch, dass wir sagen, dass wir das so als so völlig ungeistliche Dinge abtun. Ja? Ich weiß, dass ich in Jerusalem das erste Mal in die Grabeskirche reinkam. Das war schon ein seltsames Erlebnis zunächst einmal. Die Grabeskirche in Jerusalem wird ja von allen möglichen christlichen Kirchen genutzt, ganz stark natürlich auch so von verschiedenen orthodoxen Kirchen. Und das allererste, was dir auffällt, wenn du reinkommst, ist der Weihrauchgeruch. Der ist nämlich so stark, ja, also es ist wie wenn du gegen eine Wand läufst, erst einmal, ja. Draußen, ne, die frische Luft und dann kommst du rein und alles voll mit Weihrauch, ja. Wenn du es nicht gewohnt bist, ist das mal ganz, ganz seltsam, ja. Wenn du dann aber wahrnimmst, Menschen, die das ernst nehmen, ja, für die das nicht bloß auch was ist, das kann natürlich auch und immer zum Götzendienst werden, ja. Dass man meint, man kann nur zu Gott kommen, wenn man irgendeine Weihrauchkanne schwenkt. Das ist natürlich Blödsinn, ja? Ich kann zu Gott immer und überall und ohne Weihrauch kommen, ja? Aber es kann ein Mittel werden, das mich mit hineinnimmt in dieses. Für ganz viele ist es dann der Duft des Himmels und das bringt sie automatisch mit hinein, wenn sie das riechen in dieses, ah ja, Gott ist ja da. Und eine Frage muss ich manchmal vielleicht schon, ja? Wieso eigentlich benutzen wir in unserem Alltag überall Dinge, die riechen, ja. Da sprühen wir uns mit Deo ein und machen Parfüm und das Shampoo riecht auch noch besonders und im Auto hängt der Duftbaum und zu Hause zünden wir die Duftkerzen an und finden das alles ganz toll. Aber wenn wir zu Gott kommen, ah, damit darf's auf gar kein, da darf auf gar keinen Fall irgendwas riechen oder so, sondern das hat ja mit Gott nichts zu tun. Vielleicht kann das ja auch ein Mittel sein, ja. Und immer aufgepasst, ja. Also wenn wir jetzt anfangen hier zu sagen, man kann nur einen anständigen Gottesdienst feiern, wenn man mit Weihrauch rumwedelt, dann ist es falsch. Natürlich ist es falsch, ja. Und das werden wir übrigens auch nicht einführen, ja. Also nicht, dass ihr irgendwelche Ängste bekommt, ja. Aber warum nicht mal seine Sinne öffnen? Und wenn das vielleicht ist das was, wo zu dir spricht und wo dir helfen kann, dich hineinzubringen in die Gegenwart Gottes. Wenn das dein Stil ist, wenn das nicht dein Stil ist, ist es vielleicht der von jemand anders und den lassen wir dann stehen. Fühlen. Das ist ganz interessant, wie Christen in anderen Traditionen zum Teil das ganz bewusst mit hineinnehmen in ihr Gotteserleben. Da gibt es Leute, die laufen die 40 Tage vor Ostern mit einem langen Lagel in der Hosentasche. Und man muss natürlich aufpassen, wie rum man denn und reinsteckt und was alles. Ja, aber die stecken dann immer wieder die Hand in die Tasche und fühlen diesen langen Nagel und der macht nichts anderes, als sie daran erinnern, an diesen Jesus, der für sie ans Kreuz genagelt ist. Und vielleicht sagst du nur, da kann ich auch so dran denken, dann ist es ja gut so, wenn du das tust. Aber vielleicht sagst du, das hilft mir sowas, das zu verstehen, das einfach diesen Nagel zu fühlen. Da gibt es Leute, die sich eine Büroklammer mitnehmen, um immer dran zu denken, dass Gott auch ihre zerbrochene Ehe noch heilen und noch retten kann. Da gibt es Menschen, die ein Gummiband mitnehmen, um damit zu lernen, dass Gott ihnen ein fügsames Herz geben möchte und das Zusammenhalten ganz eng bei ihm. Da gibt es Menschen, die kommen und küssen das Kreuz. Und natürlich gibt es da immer auch die, die glauben, man kann nur irgendwie gerettet werden, wenn man das Kreuz 50 Mal geküsst wird oder da werden einem irgendwelche Sünden vergeben, wenn man das Kreuz küsst. Aber da gibt es Menschen, die küssen das Kreuz einfach, weil ihnen das unheimlich viel bedeutet und weil es für sie ein ganz wertvoller Ausdruck ist, auch Jesus gegenüber, den wir jetzt halt nicht küssen können, weil er beim Vater ist, aber zu sagen, Jesus, diese Liebeserklärung an dich, die du mir am Kreuz machst, die ist mir so viel wert und ich bringe das sichtbar zum Ausdruck dadurch, dass ich das Kreuz küsse. Vielleicht sagst du, das ist Blödsinn, dann mach's nicht. Ja? Es geht dir nichts verloren dabei, wenn du es nicht machst, weil man nämlich nicht gerettet wird dadurch, dass man das Kreuz kriegt und einem die Sünden auch nicht vergeben werden deswegen oder sonst was. Aber vielleicht sagst du, das kann mir helfen, sowas, das verstehe ich, das bringt mich näher zu Gott. Dann warum eigentlich nicht Gott mit allen Sinnen erfahren? Und dann natürlich das Sehen, angefangen von der Stiftshütte und dem Tempel, wo Gott die begabtesten Künstler ruft, um die schönsten Sachen zu machen, dort in seiner Gegenwart. Ja? Also der Tempel, der war richtig, richtig edel eingerichtet. Das war schön anzusehen, von Anfang bis Ende. Das war wichtig, das war ein Ausdruck dessen, was es heißt, zu Gott zu kommen. zieht sich dann durch die Jahrhunderte, wenn er mal guckt, so die gewaltige Architektur von irgendwelchen Kathedralen, die zu Gottes Ehre gebaut wurden. Ja? Da geht es um das Sichtbare. Wie viele Kunstwerke allein hier an der Wand hängen oder in irgendwelchen Museen hängen, wo Menschen das sichtbar gemacht haben. Oder dann einfach raus in die Natur, wo Gott selber das größte aller Kunstwerke geschaffen hat. Wo man das sehen kann. Und dann geht da hinten wieder die Sonne auf. Und der Bräutigam tritt aus seiner Kammer. Schmecken. Beim Abendmahl. Ganz wirklich erfassbar schmecken und sehen, wie gut Gott ist. Wenn ich das Brot in den Mund nehme und draufbeiße und gleichzeitig begreife wieder neu, dass Gott mir dadurch Stärkung und Kraft zuspricht, gleichzeitig wieder begreife, dass in diesem Brot Gott mir nochmal neu zusagt, er hat das Leben seines Sohnes gegeben für mich. Wenn ich den Wein trinke und schmecke, wie gut es mir tut auch, und dabei gleichzeitig wieder die Güte Gottes schmecke, und dann begreife auch schmeckend und sehend, wie freundlich der Herr ist, ist ja gar nicht im Ursprung aufs Abendmahl bezogen und ist wirklich nicht allein darauf. Das kann ja auch einfach nur bei einem guten Essen sein, wo ich wieder merke neu, wie Gott mich beschenkt und wie Gott er mich stärkt und gut tut. Warum nicht? Im Israel haben sie dann beim Passamahl bittere Kräuter gegessen. Und das hat was bedeutet, das hat sie erinnert daran an die bittere Zeit in Ägypten. Und das Frohe, dass man hinterher verspürt, dass man nicht nur so bitteres Zeug isst, war auch die Freude darüber, dass wir raus sind aus dieser bitteren Gefangenschaft in Ägypten. Und wenn die Bibel immer wieder über Frucht redet, ja, dass man Menschen an ihrer Frucht erkennt und von uns immer wieder doch auch uns ermutigt, Frucht hervorzubringen mit dem Heiligen Geist zusammen, Frucht des Geistes. Wenn du das nächste Mal in einen Apfel beißt und vorher nicht weißt, ob der süß oder sauer ist, vielleicht fällt dir das wieder ein. Ja? Vielleicht redet Gott da ganz konkret auch durch das, was du schmeckst, zu dir. Unser Gott ist ein Gott, der immer und immer wieder diese Sinneswahrnehmungen gebraucht hat. Die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes. Manchen Menschen sagt das gar nichts. Und das ist in Ordnung so, weil es andere Dinge gibt, die dir was sagen und die dir helfen, nahe zu Gott zu kommen. Manchen Menschen sagt das ganz viel. Und wenn es dein Stil ist, dann ist es eine großartige Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Dann nutz das, dann lass dich mitreißen, dann geh mit offenen Augen und Ohren durch diese Welt, dann such diese Begegnungen mit Gott, ob es bei der aufgehenden Sonne oder woanders ist, wo du ihn erleben und erfahren kannst durch diese Dinge. Dann genieß das, was Gott es dir zeigt, denn das hat er in dich hineingelegt. Und dann lass diesen Genuss zum Gebet werden. Das ist der wichtige Schritt da drin. Denn natürlich Genuss erleiden, das wird dann ganz schnell zu was, wo es nur noch darum geht, dass ich genießen kann und dass ich das toll finde, mir gut geht. Das ist die ganz große Gefahr in dieser Sache. Aber das muss es ja nicht werden. Wenn das Genießen zu einem Genießen Gottes wird, wenn es zu einem Gebet wird, wenn ich vor diesem Bräutigam stehe, dieser aufgehenden Sonne und sage, wow, wie viel herrlicher muss dann noch Gott sein? Und es mir vielleicht ein kleines bisschen wieder von der Herrlichkeit Gottes vermittelt. Und ich in die Anbetung komme dadurch, nicht weil tolle Musik lief, nicht weil ich gerade einen genialen Bibeltext gelesen habe, sondern einfach deswegen, weil draußen der Himmel erzählt von der Herrlichkeit Gottes, ist das eine ganz wunderbare Sache. Und dann lade ich dich ein, dich mitnehmen zu lassen in diese Dinge, die Gott dir schenkt. Vielleicht bist du in diesem berühmten Kreise genau auf der anderen Seite. Es gibt natürlich genauso das Gegenstück asketisch, wo es darum geht, auf alles, auf den weltlichen Genuss zu verzichten. Ja? Verzicht zur Ehre Gottes, ein ganz wichtiges Element ist, da reden wir dann noch drüber, über das. Dann ist es vielleicht ganz schwierig, sowas überhaupt zu verstehen, ne? Das ist interessant so, jeder Stil hat seine Gefahren und die anderen, die sehen meistens bloß die Gefahren. Die sagen, oh, das kann man gar nicht, weil wenn man so ist, dann wird es ganz schnell zu, hier zum Beispiel zu Genusssucht. Ja? Gott genießen in der Schöpfung. Ja, das fangen wir noch an, ess gutes Essen und sonst was und Weihrauch haben wir auch schon und so wird ja immer schlimmer. Ja? Das ist die Gefahr von den anderen Seiten, dass man immer nur die Gefahren der anderen sieht. Für uns drumherum ist es vielleicht wichtig, einfach wieder neu zu sehen, dass nicht jeder Genuss ein weltlicher Genuss ist, Das ist ganz interessant, eines der größten theologischen Dokumente des Protestantismus ist die sogenannte Westminster Declaration of Faith, wurde in England geschrieben, so im aufbrechenden Protestantismus, wo es darum ging, mal einfach aufzuschreiben, wofür steht unser Glaube eigentlich. Und der fängt mit dem Satz an, es ist der tiefste Zweck des Menschen, jetzt muss ich gerade übersetzen im Kopf, Gott zu verherrlichen und ihn für immer zu genießen. War damals der Einleitungssatz zu einem der größten protestantischen Bekenntnisse. Finde ich ganz interessant. Wir verbinden Genuss vielleicht immer so nur mit dem Weltlichen. Das muss es gar nicht sein, sondern Gott darf man genießen mit allen Sinnen. Und wenn es dein Stil ist, dann entdeck ihn neu da drin. Und jetzt kommen wir zu diesem Gott. Jetzt lassen wir uns einfach neu auf ihn ein in der Anbetungszeit. Vielleicht ist es auch eine gute Zeit, um ihm zu antworten und zu sagen, wie herrlich du bist, Gott. Ihm zu danken dafür, für die vielen Momente, wo du ihn entdeckst in der Natur, in diese Kunstwerke, in Dingen, wo er zu dir spricht. Vielleicht ist es ein Moment, wo ich sagen kann, Herr, ich kann das so gar nicht verstehen, aber danke, dass ich ganz anders zu dir kommen darf. Das ist es auch. Lass dich einfach einladen, ihm zu begegnen. Unser Lobpreisteam kommt gleich nach vorne, wir werden eine Zeit der Anbetung und des Gebets haben. Wie immer gibt es die Möglichkeit, dass man hinten auch mit sich beten lassen kann, auch mit wohlriechendem Salböl, wenn du das möchtest. Ja, das gibt's auch. Und weil heute Morgen natürlich ein besonderer Gottesdienst ist, gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit für die, die das gerne möchten. Und auch da ist keiner gezwungen. Aber man kann Gott ja auch dadurch ehren, das haben wir festgestellt. Heute Morgen unter all diesen vielen Bildern steht nämlich noch ein ganz leeres hier vorne. Ich habe mal ein paar Ölkreiden drunter gelegt, die kann man relativ gut verwenden, ohne dass es gleich eine Riesensauerei gibt oder man sich die Hände so furchtbar schmutzig macht oder so. Und es ist eine herzliche Einladung an jeden, der sich da einfach inspiriert fühlt, heute Morgen auch Gott die Ehre zu geben, indem er da auf das Bild draufmalt. Auch während dieser Lobpreiszeit darf man hier einfach hingehen und was draufmalen. Bitte nicht Hallo, ich war da draufschreiben oder sowas, ja, sondern zur Ehre Gottes. Ich habe da nichts angefangen, nichts vorgegeben, das heißt, ich weiß auch nicht, in welche Richtung das nachher gibt. Es ist so ein Gemeinschaftskunstwerk, wo es hingeht, weiß keiner, aber da bist du herzlich eingeladen, auch das zu tun, wenn du möchtest. Aber jedenfalls kommen wir zu Gott.